Willkommen beim Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Botschaft predigen wir wieder Vers für Vers durch den 1. Petrusbrief. Wir möchten dich ermutigen, weiter im Glauben zu wachsen. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info sowie auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und vielen weiteren Plattformen. Und jetzt viel Freude beim Hören der Predigt aus Gottes Wort.
Ein Mann erzählte mal von seinem Leben. Er war jahrelang im gemeindlichen Dienst gewesen. Die Umstände und Kulturen, in denen er diente, die waren wesentlich weniger freundlich als die, die wir hier erleben. Sein Leben und sein Dienst waren geprägt von schwierigen und leidvollen Situationen. Und nach seiner Beschreibung war das wie folgt. Er hatte viel Mühe auf sich geladen. Ist oft in Gefängnissen gewesen. Er musste immer wieder Schläge aushalten. Dabei wurde er sogar mit Stöcken geschlagen. Sein Leben war mehr als einmal in Gefahr, sodass er einmal sogar verzweifelte. Er dachte, das ist jetzt das Ende. Man hat ihn sogar versucht, mit Steinen zu töten. Er musste öfter mit Schiffen fahren und die waren ebenfalls lebensgefährlich. Ganze 3-mal musste er den Untergang des Schiffes miterleben, auf dem er gerade war. Er war ständig auf Reisen und dadurch kamen natürlich auch die Gefahren der Reisen hinzu. Seine Reisen, die waren durch das Wetter und durch Überfälle gefährdet. Er war immer wieder bedroht und er war nicht nur auf dem Meer, sondern auch auf dem Land in Gefahr. Und wisst ihr was, sogar falsche Christen brachten ihn in Not und Gefahr. Oft ertrug er schwere Mühe und Plagen, war ganze Nächte hindurch wach. Nicht selten hungerte er. Nicht selten hatte er Durst, weil er nichts zu trinken hatte. Manchmal fror er, weil er nicht genug Kleidung hatte. Und dazu noch die ganze Sorge, die er um die Geschwister in den Gemeinden hatte. Und trotzdem hatte er Freude im Dienst. Auch wenn der Dienst schwer auf ihm lastete. Und noch mehr, er war sich bewusst, was mal kommen wird. Ihm war das Ziel der ganzen Sache völlig klar. Und das, Geschwister, änderte alles. Nein, es änderte nicht die Umstände. Und trotzdem änderte es alles. Vielleicht sieht es in deinem Leben nicht ganz so schlimm aus. Vielleicht nicht mal annähernd. Und trotzdem musst du wissen, warum du als Christ durch mancherlei Anfechtung gehst, die Traurigkeit mit sich bringen. Das Ganze hat einen vorbeugenden Aspekt. Du solltest gut vorbereitet sein, damit, wenn es soweit kommt, wenn die Anfechtungen kommen, du weißt, warum dein Glaube erprobt wird. Und wenn du mittendrin steckst, ist das Ganze dir eine Hilfe, damit dein Blick auf das Ziel ausgerichtet wird. Und das ist in Leid und Anfechtungen sehr wichtig. Warum? Warum ist in Anfechtungen das Ziel so wichtig? Nun erstens, damit du Anfechtungen richtig einordnest. Warum ist in Anfechtungen das Ziel noch wichtig? Damit dir der Zweck der Anfechtung klar wird. Und drittens, warum ist in Anfechtungen das Ziel wichtig? Damit es eine Auswirkung in deinem Leben hat. Letzten Sonntag hatten wir uns in 1. Petrus 1, in Versen 3 bis 5 angesehen, dass dein neues Erbe alles verändert. Das Erbe, das den Gläubigen erwartet, verändert dabei nicht nur die Zukunft, sondern es verändert, wie du im Hier und Jetzt lebst. Es ist garantiert das Erbe. Wisst ihr warum? Weil Gott selbst der Garant ist. Heute werden wir uns die nachfolgenden Verse genauer ansehen und wir lesen zusammen aus Gottes Wort, der Heiligen Schrift. Die Bibel ist unfehlbar, sie ist die Quelle der Wahrheit, sie ist wertvoller als Gold und deswegen schlagt mit mir zusammen den 1. Petrusbrief auf, wir lesen die Verse 6 bis 9. Schlagt eure Bibeln auf, 1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Einfechtungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Im ersten Vers, den wir uns heute ansehen, werden wir den ersten Punkt sehen, nämlich warum das Ziel wichtig ist. Die Anfechtungen müssen richtig eingeordnet werden. Vielleicht benutzt du eine andere Übersetzung. Ich habe aus der Schlachter gelesen, die den Vers anders übersetzt. Die Schlachter-Übersetzung schreibt hier in 1, Vers 6, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Andere Übersetzungen, die Elberfelder, Menge oder auch die englische ESV, übersetzen hier in der Gegenwartsform. Ich werde auf diesen Unterschied jetzt auch noch eingehen und ihn erklären. Wisst ihr, wir müssen diesen Vers 6 im Kontext des vorherigen Abschnittes betrachten. Dort lobt Petrus Gott für seine große Barmherzigkeit. Er, Gott, hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und außerdem schreibt er, dass wir ein unvergängliches Erbe erwarten, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Und schaut nochmal in den Vers 5 rein, den wir letzte Woche betrachtet haben. Die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wenn wir uns den unmittelbaren Kontext ansehen, dann stellen wir fest, dass unser Abschnitt direkt mit dem vorherigen Abschnitt zu tun hat. Er steht in direkter Beziehung. Und Petrus hatte klar gemacht, dass in der letzten Zeit das Heil offenbar gemacht wird. Und dann in der Zukunft, so schreibt er an die zerstreute und angefochtene Gemeinde, werden sie jubeln. Diese Freude, dieser Jubel, von dem er hier spricht, ist also zukünftig, so wie es der Kontext klar macht. Er spricht hier von etwas, was noch kommen wird. Er spricht hier von dem Ziel. Wenn die Bibel über Jubel spricht, dann bezieht sie sich meistens auf die Tatsache, dass Gott ein Retter ist. Oder es wird als Aufforderung benutzt, um zu schreiben, dass man sich in Anfechtungen freuen soll, im Hier und Jetzt. In Vers 8 wird der Jubel sogar gedoppelt, indem er davon spricht, sie sollen sich, was? Jubelnd freuen. Er beschreibt also eine besondere Form, die höchste Form der Freude. Was hier beschrieben wird, ist ein Jubel in der Zukunft. Warum? Nun, wir wurden gerade und in der Zukunft und in der Vergangenheit gerettet. Das hat Matthias letzte Woche klar gemacht. Die Errettung von Sünden ist ein einmaliger Akt. Aber danach werden wir weiterhin gerettet, was die Schrift was nennt? Heiligung. Es ist das Ablegen von Sünden und das Anziehen des Guten, der Frucht des Geistes. Und in Zukunft werden wir gerettet werden von unserem jetzigen Leib, der zerfällt, der aufgerieben wird. Wir werden errettet von dem Fleisch, was immer noch gegen den Geist strebt, also von den Neigungen, die immer noch mit der Sünde liebäugeln. Wir werden von diesem Leib des Todes endlich erlöst werden. So beschreibt der Kontext uns hier den zukünftigen Jubel. Aber wisst ihr was? Gleichzeitig handelt es sich bei dem Wort eigentlich um ein Wort, was in der Gegenwartsform steht. Und deswegen gibt es hier auch unterschiedliche Varianten in der Übersetzung. Das Wort an sich ist in der Gegenwartsform, aber der Kontext macht klar, dass es um etwas Zukünftiges geht. Petrus hat hier nämlich beides im Blick. In Kapitel 4, Vers 13 schreibt er, dass sie sich jetzt freuen sollen, Gegenwart, damit sie sich bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit, Zukunft, jubelnd freuen. Und damit sind beide Übersetzungen völlig legitim. Der Christ lebt also mit dem Blick auf das, was noch kommen wird. Er weiß, dass wenn es endlich geschafft ist, er jubeln wird. Was ihn dazu bringt, dass er sich jetzt schon freut. Das ist das Ziel, das Petrus hier für die Christen im Blick hat und was er ihnen vorstellt. Warum beginnt er mit dem Ziel? Warum ist das Ziel so wichtig, um Leid und Anfechtung richtig zu verstehen? Nun, das ist wie bei einem Läufer. Gerade in diesem Moment findet in Berlin der Halbmarathon statt. Und der Läufer, der hat nicht nur Freude, wenn er über die Ziellinie läuft, sondern er hat sogar Freude an dem Lauf selbst. Und das Konzept ist der Bibel überhaupt nicht fremd. Matthäus 5, Vers 12 sagt, der Herr freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Er spricht zu einer Gruppe und sagt ihnen, da kommen Anfechtungen. Aber freut euch trotzdem jetzt schon. Matthias hat uns letzten Sonntag ausgelegt, dass uns unser Erbe schon wartet, der Lohn im Himmel. Wir sehen also hier beides. Wir werden jubeln zukünftig und haben jetzt schon Anteil an dem. Wir nehmen das sozusagen schon vorweg und dürfen uns freuen und sollen uns freuen. Und deswegen ist es so wichtig, das Ziel vor Augen zu behalten. Und im Folgenden werden wir sehen, dass dieses Ziel die Anfechtungen richtig einordnet. Es macht den Zweck klar und sogar die Auswirkungen im Hier und Jetzt werden beleuchtet. Wir müssen immer dieses Ziel vor Augen haben. Dann werden wir jubeln. Und nur wenn wir das Ziel vor Augen haben, können wir Anfechtungen im Hier und Jetzt richtig einordnen. Das ist wie wenn du mit deinen Kindern eine Autofahrt machst, eine lange Autofahrt machst. Das hilft ungemein, wenn deine Kinder wissen, wo es hingeht. Das hilft nicht nur den Kindern, das hilft uns sogar. Wenn wir wissen, ich setze mich 10 Stunden ins Auto, danach bin ich in Italien. Und in deinem Glaubensleben musst du das Ziel vor Augen haben. Wenn du das Ziel aus den Augen verlierst, dann vernebelt sich dein Blick und eine Menge Dinge werden plötzlich fremd erscheinen und dir seltsam vorkommen. Genau wie den Empfängern dieses Briefes. Warum ist das Ziel wichtig? Damit du Anfechtungen richtig einordnest. Schaut nochmal in den Vers 6. Wer wird hier denn überhaupt jubeln? An wen schreibt er? Dann werdet ihr jubeln, schreibt er. Er schreibt hier an die, die in der Zerstreuung sind, die Gläubigen, an die Christen. Und um Anfechtungen richtig einzuordnen, schreibt er ihnen hier diese Verse. Und wir können hier 3 wichtige Merkmale sehen von dieser Anfechtung, die Christen betreffen wird oder vielleicht sogar gerade betrifft. Die Zeit der Anfechtung ist begrenzt. Er spricht hier explizit von einer kurzen Zeit. Was meint er damit? Minuten? Stunden? Tage? Nun, wenn wir uns das Konzept ansehen, dann kommt das in der Schrift immer wieder vor und dann wird es auch viel klarer, was er hiermit meint. 2. Korinther 4, Vers 17 schreibt Paulus, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige, über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Und hier spricht Paulus in ganz ähnlichen Worten über so einen Sachverhalt. Und er stellt das Ganze hier in einen Kontrast zu etwas. Er stellt die jetzigen Leiden und Anfechtungen in den Kontrast der Ewigkeit, der Herrlichkeit, die noch kommt. Und vor diesem Hintergrund erscheint die Bedrängnis nicht mehr wie eine Ewigkeit, sondern schnell und leicht. So wirkt ein Flugzeug, was innerhalb von Deutschland nur fliegt, relativ groß, wenn du davor stehst. Wenn du dieses Flugzeug aber vor das größte Passagierflugzeug der Welt, den A380, stellst, ist es nur noch ein kleines Flugzeug. Und so wirkt der ein oder andere Hügel hier in Berlin groß. Aber wenn du das erste Mal in den Alpen warst, dann ist das nur noch Flachland. Römer 8,18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Auch hier gebraucht Paulus eine Illustration. Das wäre so, wie wenn du ein Sandkorn in die Wüste wirfst. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber der Menge von Sand, die schon da ist. Und genauso meint Paulus auch diesen Vergleich in Vers 6. Er spricht hier nicht von Minuten oder Stunden. Im Gegensatz zu Vers 4 bringt er das Ganze. In Vers 4 steht, es ist ein unvergängliches Erbe. Und dagegen ist das hier nur eine kurze Zeit. Und auch wenn sich deine Leiden und deine Anfechtung anfühlen wie eine Ewigkeit, so ist die Zeit der Anfechtung begrenzt. Sie fällt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was kommt, gegenüber dem Ziel, auf das wir zusteuern als Gläubige. Außerdem ist Anfechtung kein Zufall. Schaut nochmal in den Vers 6 rein. Er schreibt hier, eine kurze Zeit, wenn es sein muss. Man könnte auch sagen, da es notwendig ist oder durch die Notwendigkeit. Die Frage ist also, ist Anfechtung zufällig? Trifft sie dich einfach nur so? Wie sollen wir das beurteilen? Wieso trifft es jetzt dich oder mich? Gott oder Zufall? Schicksal? Ist es jetzt wirklich notwendig, dass ich da durchgehe? Der Jesus schreibt im Matthäusevangelium relativ bekannt Folgendes. Verkauft man nicht 2 Sperlinge um einen Groschen und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr als viele Sperlinge. Uns muss klar sein, dass Gott alles, sogar diesen Spatz, in der Hand hält. Alles besteht durch ihn. In dem Psalm wird geschrieben, dass er den Regen bereitet für die Erde und dass er auf den Bergen Gras wachsen lässt. Er sorgt sogar für das Wetter, Geschwister. Es ist kein Zufall, wenn es regnet oder nicht regnet. Er herrscht über alles. Seine Gerichte sind unergründlich und seine Wege sind unausforschlich. Der Ratschluss, also die Entscheidungen Gottes, sie haben Bestand. Gott bringt also niemals sinnlose Anfechtungen in dein Leben. Jerry Bridges schreibt in seinem Buch Gottvertrauen Folgendes dazu. Jesus sage also, dass Gott seine Souveränität in jedem kleinsten Detail ausübe. Sogar wenn es um das Leben und Sterben eines Spatzes geht. Jesus macht klar, wenn Gott seine Souveränität in Bezug auf kleine, unscheinbare Vögel ausübt, wird er sie sicher auch in Bezug auf seine Kinder ausüben. Wenn es auf der einen Seite zweifellos wahr ist, dass Gottes Liebe uns nicht vor Schmerz und Kummer schützt, gilt doch auch auf der anderen Seite, dass alle leidvolle Erfahrungen unter der absoluten Kontrolle Gottes sind. Wenn Gott das Leben eines Spatzes im Blick hat, um wie viel mehr kontrolliert er dann die Ereignisse, die uns berühren? Gott geht nicht weg und überlässt uns der Gnade einer unkontrollierten Willkür oder zufälligen Ereignisse. Ich las von einem Christen, der mit dem Flugzeug unterwegs war, um bei einer evangelistischen Veranstaltung zu sprechen. Sein Sohn war mit ihm. Auf dem Heimweg gerieten sie in ein Gewitter, das zum Absturz des Flugzeuges führte. Der Vater und der Sohn kamen beide ums Leben. Ein Freund sagte im Bemühen, die Frau zu trösten, die ihren Ehemann und Sohn verloren hatte, Folgendes. Eine Sache darfst du dir ganz sicher sein. Gott hatte mit dieser Sache nichts zu tun. Demnach hatte Gott offensichtlich in eine andere Richtung geschaut, als der Pilot Schwierigkeiten bekam. Ein Spatz kann nicht ohne Gottes Willen zu Boden fallen, aber ein Flugzeug mit einem Christen an Bord kann es offensichtlich doch. Wisst ihr, Geschwister, eine Anfechtung ist im Hinblick auf die Ewigkeit eine kurze Zeit. Und zweitens hat Gott die volle Kontrolle. Das haben wir gerade gesehen. Es ist kein Zufall oder Willkür, die uns trifft. Es ist eine Notwendigkeit. Es ist Gottes Plan. Und er schafft mit jeder Anfechtung, und das verspricht er, schon den Ausgang. Es ist das Ziel, was wir vor Augen haben, was diese Anfechtung richtig einordnet. Außerdem ist Anfechtung verschiedenartig. Als letztes macht Petrus uns klar, dass Anfechtung verschiedenartig ist. Sie kommen in verschiedenen Arten und Formen. Anfechtung, oder man kann auch sagen Versuchung, meint meistens äußere Anfechtungen, also körperlich oder geistlich. Körperlich sind es vor allen Dingen Schmerzen durch Hunger, Durst, Hitze, Kälte oder Krankheit. Seelisch sind es vor allen Dingen Qualen des Unglücks, des Todes, des Ärgers, der Beleidigung oder der Empörung. Und diese Anfechtung kann verschiedene Auswirkungen haben. Die Empfänger des Petrusbriefs hatten wahrscheinlich mit der Auswirkung der Christenverfolgung zu tun. Die hatte durch den großen Brand, das ist ja geschichtlich bekannt, in Rom begonnen. Es konnten die Schmerzen der Verfolgung sein, die sie betraf, aber genauso gut konnte es auch die Mühen des christlichen Dienstes sein, in der Gemeinde, von denen zum Beispiel Paulus in seinen Briefen schreibt. Und so haben wir gesehen, dass die Zeit der Anfechtung begrenzt ist, dass sie nicht zufällig ist, dass sie unter der Kontrolle Gottes ist und dass sie verschiedenartig ist. In jedem Fall hat Anfechtung eine Auswirkung in unserem Leben, nämlich Traurigkeit. Die Hauptbedeutung von Traurigkeit, von dem Petrus hier schreibt, ist Kummer oder Trauer. Und grundsätzlich wird in der Bibel nicht diskutiert, ob Traurigkeit jetzt gut oder böse ist. Sie ist sogar Bestandteil des Lebens eines Christen. Und zum Beispiel beinhaltet die Bekehrung Traurigkeit, die Errettung, nämlich gottgefällige Traurigkeit über Sünde. Die Schrift nennt es auch Betrübnis. Aber gleichzeitig sagt uns die Schrift auch, dass diese Traurigkeit einmal für den Christen komplett hinweggetan wird. Und so beschreibt uns Paulus in dem ersten Vers, dass Christen durch Anfechtungen gehen werden, dass diese Anfechtungen zeitlich begrenzt sind und dass sie vor dem Hintergrund der ewigen Herrlichkeit wie eine kurze Zeit nur wirken. Die Anfechtungen sind nicht zufällig, es ist keine Willkür, sie sind unter Gottes Kontrolle und sie kommen auf verschiedene Arten und Weisen. Und das Ergebnis ist oft dasselbe: Traurigkeit. Und doch werden alle Gläubigen einmal jubeln. Es ist nämlich so, dass der Zeitpunkt des Jubels definitiv einmal kommen wird. Das ist das Ziel, was uns vor Augen sein soll, um alles richtig einordnen zu können. Es rückt die Dinge in die richtige Perspektive, an den richtigen Platz. Es klärt die Sicht auf und lässt uns die richtigen Rückschlüsse ziehen. Ja, Anfechtungen betreffen uns Christen. Entweder ist es für dich hilfreich, das ganze Kapitel, um dich vorzubereiten auf das, was noch kommen wird. Oder es schärft deinen Blick, der du gerade in Anfechtungen stehst. Es ist wie der Bunkerrucksack, den die Geschwister in der Ukraine gepackt haben, den sie bei sich haben. Da ist alles Nötige drin, um Stunden oder Tage im Keller zuzubringen. Und genau so ist dieser Text. Er gibt uns alle Hilfsmittel mit, damit mitten im Sturm und mitten im Kampf des Glaubens wir überleben. Und die Anfechtung? Nun, es gibt unzählige Arten und Weisen von Anfechtungen im Leben eines Christen. Lebst du nicht so, wie die Gesellschaft das von dir verlangt? Unsere Gesellschaft hat ein völlig unbiblisches Bild von Ehe und Familie. ein unbiblisches Bild von Mann und Frau. Was ist, wenn du so lebst, wie die Schrift es sagt? Das wird Konsequenzen haben. Wir haben in den letzten Monaten viele Predigten aus Gottes Wort gehört, wie Mann und Frau leben sollen. Und wenn du so lebst, wird das Konsequenzen haben, dann werden diese Anfechtungen kommen. Dann musst du dieses Ziel vor Augen haben, um die Anfechtungen richtig einordnen zu können. Was ist, wenn du zum Beispiel entsprechend Titus 2 lebst? Das ist ein kleiner Abschnitt, ich lese ihn vor. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Was ist, wenn du dieses Konzept, diese Prinzipien der Schrift lebst? Ja, alle um dich herum leben schon so und haben ihre Sachen, wie sie die leben, und zwar schon seit 40 Jahren. Alle um dich herum machen das aber anders. Und du bist der oder die Einzige, die das jetzt nach der Schrift macht? Denk mal an die Rollen und Aufgaben von Mann und Frau, wie sie in der Gesellschaft sind, hier in Berlin, hier im Osten. Was typisch ist und was die Schrift dagegen sagt. Wenn dann die Fragen kommen, wie kannst du das so machen? Bist du in deiner Zeit nicht ein bisschen zurück? Was ist, wenn dann die Begriffe für dich benutzt werden, um dich abzuwerten? Und das ist noch harmlos. Wenn du entgegen der Kultur lebst, wird das zu Anfechtungen führen und zu Traurigkeit. Vielleicht lieber doch schweigen, still sein, nicht auffallen. Nun, du musst das Ziel vor Augen haben, damit, wenn die Anfechtungen kommen, die dich dann erwarten, du sie richtig einordnen kannst. Und stellt euch die Empfänger vor. Sie lesen diesen Brief und sie können jetzt die Anfechtungen richtig einordnen. Sie sehen ja die Anfechtungen, in denen sie gerade stecken. Und sie sehen diesen großen Kontrast zwischen dem zukünftigen Jubel und der Traurigkeit, die sie gerade haben in den Anfechtungen. Und sie wissen, Geschwister, dass Gott sie auserwählt hat, dass er in seiner großen Barmherzigkeit sie wiedergeboren hat. Zu was? Einer lebendigen Hoffnung. Moment mal. Hoffnung? Jubel erst in der Zukunft? Anfechtung und Traurigkeit jetzt? Warum? Wie passt das alles zusammen? Was ist denn überhaupt der Zweck von der ganzen Sache? Warum ist das Ziel noch wichtig? Damit dir der Zweck der Anfechtung klar wird. Schaut mal in den Vers 7. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier wird uns erklärt, warum Anfechtungen für Christen notwendig sind. Damit die Bewährung eures Glaubens. Hier wird der Glaube auf Echtheit geprüft. Der Glaube oder der Grund, warum mancherlei Versuchungen in unser Leben kommen und über Christen kommen, ist mit einem Ziel verbunden. Der Glaube der Empfänger soll geprüft werden. Und zwar auf was? Auf Echtheit. Dieses Prinzip finden wir in der Schrift ebenfalls an verschiedenen Stellen, unter anderem in den Psalmen schon. Der Psalmist schreibt, du hast mein Herz geprüft, mich in der Nacht durchforscht. Du hast mich geläutert und du hast nichts gefunden, worin ich mich vergangen hätte in meinen Gedanken oder in meinem Mund. Gott prüft. Gott prüft die Herzen der Menschen und er prüft den Glauben der Gläubigen. Und Petrus gebraucht hier eine Illustration, um das Ganze zu erklären, wie Gott das tut. Und seine Illustration ist, dass die Bewährung, also die Prüfung der Echtheit des Glaubens, der viel kostbarer ist als vergängliches Gold. Warum? Nun, wie er schon schreibt, Gold ist überaus, was? Kostbar. Das wissen wir. Aber was ist Gold noch? Vergänglich. Es ist nicht für ewig da. Es hat nicht ewig Bestand. Und es gibt noch ein zweites Bild, was er gebraucht. Das Gold wird durchs Feuer erprobt. In der Fachsprache nennt man das Kupellation. Es ist ein Verfahren zum Abtrennen von Edelmetallen. Und so werden unedle Metalle abgetrennt von dem Gold. Und so kann man bei Gold einen Reinheitsgrad von 99,99% erreichen. Und auch dieses Bild gebraucht die Schrift immer und immer wieder. Schon in den Sprüchen sagt der Schreiber, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold. Der Herr aber prüft die Herzen. Auch hier wird eine Illustration dafür verwendet. Gott benutzt Anfechtungen, um den Glauben zu prüfen. Und das hat zwei Absichten. Zum einen zeigt sich so, ob dein Glaube überhaupt echt ist. In Lukas 8, Vers 13 wird uns das in dem Gleichnis von dem vierfachen Acker beschrieben. Dort gibt es Menschen, die aussehen, als wären sie Christen. Aber in der Zeit der Anfechtung, was passiert? Sie fallen ab. Sie nehmen das Wort Gottes mit Freude auf und jeder glaubt, dass sie errettet sind. Und dann kommt der Feuerofen der Prüfung. Und es wird klar, dass es sich hierbei nicht um Gold, sondern nur um Dreck handelt. Der wird nicht glänzen, der wird nur schwarz und verbrennt. In der Zeit der Anfechtung fallen diese Personen vom Glauben ab. Nein, sie waren nie wiedergeboren gewesen. Sie waren nie Christen. Es hat nur so ausgesehen. Und auf der anderen Seite, und das ist vielmehr der Schwerpunkt unserer Stelle im 1. Petrusbrief, wird der Glaube der Gläubigen getestet und geläutert. Petrus schreibt seinen Empfängern hier, dass die Anfechtung, durch die sie gehen, einen besonderen Zweck hat. Und zwar sie zu reinigen. Der Glaube wird dadurch bewährt, dass er nicht nur den Test besteht, sondern sogar noch reiner daraus hervorgeht. Petrus weiß, dass sie Kummer und Trauer haben. Er beschreibt nicht mal die genauen Umstände, in denen sie sind, weil er weiß, sie wissen viel besser, in was sie gerade sind. Aber er zeigt ihnen auf, worum es bei der Glaubensprüfung geht. Sie standen also in einer Linie mit Abraham, dessen Glaube ebenfalls geprüft wurde. Und er wurde für was befunden? Treu. Aber auch Israel wurde geprüft im Alten Testament. Und was war passiert? Israel bestand diese Prüfung wiederholt nicht. Der Zweck der Anfechtung war für sie wichtig. In all dem Leid konnten sie doch ganz schnell die Hoffnung verlieren. Und wenn die Anfechtungen groß wurden, wie ein Tornado um sie herumwirbelte, in die ganzen Gedanken, die auf sie einprasselten, in dem wilden Chaos, da konnten sie im Schlamm der Traurigkeit versinken und feststecken. Aber wenn sie den Zweck der Glaubensprüfung verstanden, so konnten sie das, was ihnen die Welt versuchte, als Nachteil reinzudrücken, zu ihrem Vorteil verwenden. Es war eine Feuerprobe, die sie befremdete. Aber es war nichts Seltsames. Denn die Bewährung ihres Glaubens hat eine Auswirkung. Schaut nochmal in den Vers 7 rein. Der zweite Teil. Damit die Bewährung eures Glaubens, was? Nach der Klammer? Schaut mal auf die Auswirkung, nach der Illustration. Was ist das Ergebnis? Lob, Herrlichkeit und Ehre zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Nicht nur wird der Glaube des Gläubigen für bewährt gefunden, sondern bei der Offenbarung, also der Erscheinung Jesu Christi, hat das Ganze sogar noch ein Ergebnis. Lob, Herrlichkeit und Ehre. Auch Paulus schreibt mehrfach in seinen Briefen, dass das Lob nicht von Gott kommt, nicht von den Menschen kommt, Entschuldigung, sondern von Gott. Es ist keine Belohnung in diesem Sinne, das Lob, was kommt, sondern es ist vielmehr das rettende Urteil Gottes. Es ist der Siegeskranz für den Gläubigen. Es ist das unvergängliche Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Es ist das Heil, die Rettung, die in der letzten Zeit geoffenbart wird. Nein, es ist nicht so, dass dann erst klar ist, ob du gerettet bist und du hier dich immer fürchten musst. Philipperbrief macht es deutlich, dass das Werk, was Gott angefangen hat, er vollenden wird. Und auch der unmittelbare Kontext macht es klar, dass Gott Gottes Kraft es ist, die uns ankommen lässt. Immer wieder erinnert Petrus in seinem Brief, dem ersten Petrusbrief, an die Offenbarung Jesu Christi, an das Wiederkommen des Herrn. Und warum ist dieses Ziel so wichtig, Geschwister? Weil der Zweck der Anfechtung klar wird. Die Leiden sind nicht nutzlos. Sie sind nicht grundlos. Die Prüfungen und die Versuchungen sind nicht dazu da, dich grundlos zu quälen. Sie bewähren deinen und meinen Glauben, damit als Folge Lob, Ehre und Herrlichkeit bei der Erscheinung Jesu Christi da sind. Dir muss der Zweck der Anfechtung klar sein. Wenn du als Christ in Anfechtung kommst und weißt nicht, wie du das biblisch beurteilen sollst, wenn du nicht den Zweck kennst, dann wird das wahrscheinlich mehrere Auswirkungen haben. Du kannst als allererstes versuchen, um deine Anfechtung loszuwerden. Es kann sein, dass du auf Tauchstation gehst. Oder du fängst an, dich abzulenken, dich zu betäuben mit allem Möglichen. Du versuchst, den Schmerz und den Kummer irgendwie loszuwerden. Was auch immer du nutzt dafür, schlussendlich ist es nichts anderes wie Flucht. Oder vielleicht kommt es so, dass du neidisch auf andere bist, denen es ja gerade gut geht. Warum ich? Meine Geschwister in der Gemeinde, die müssen nie irgendwas durchmachen. Warum ich? Aber vielleicht passt du dich auch wieder völlig der Welt an und gehst den Begierden und Ausschweifungen und dem Leben nach, aus dem du eigentlich gerettet wurdest. Und alles nur, weil du nicht verstehen kannst, was bitte der Zweck dieser Anfechtung sein soll. Oder vielleicht urteilst du über andere, die gerade durch Anfechtung gehen. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, dass es sein kann, dass Menschen durch Anfechtung gehen lässt und machst dir direkt immer Gedanken, was sie denn bestimmt falsch gemacht haben. Es kann auch sein, du lässt auf der Arbeit oder in der Uni so einiges durchgehen. Lieber nicht mehr so gewissenhaft sein, da gibt es immer blöde Sprüche. Oder sogar mehr. Vielleicht vergiltst du auch Böses mit Bösen. Alle diese Punkte, die ich gerade genannt habe, die sind nicht aus der Luft gegriffen. Petrus selbst geht auf alle diese Punkte in den nachfolgenden Kapiteln noch ein. Und woher kommen sie? Woher kommen all diese Auswirkungen? Wenn du das Ziel aus den Augen verlierst, dann weißt du nicht, was der Zweck dieser Anfechtung ist. Dann weißt du nicht mehr, dass es Gottes Werk an dir ist, deinen Glauben zu bewähren und zu prüfen. Und du weißt nicht, dass das Ganze in Lob, Herrlichkeit und Ehre enden wird. Aber wie sieht das praktisch aus, im echten Leben? Warum ist Leid und Anfechtung, also das Ziel vor Augen zu haben in Leid und Anfechtung, so wichtig? Nun, damit es eine Auswirkung in deinem Leben hat. Nachdem wir uns in Vers 6 angesehen haben, dass das Ziel das unvergängliche Erbe ist und wir dadurch die Anfechtung richtig einordnen und in Vers 7, dass es uns klar macht, welchen Zweck diese Anfechtung haben, so werden wir uns jetzt in den Versen 8 und 9 ansehen, welche Auswirkungen es im Hier und Jetzt hat. Schaut in den Vers 8. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht. Das wird in den nächsten Kapiteln kommen. Das Kapitel geht direkt weiter. Wir müssen das Ganze im Kontext sehen. Aber schaut euch erstmal den ersten Teil an. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. Das ist ein Kontrast. Sie lieben jemanden, den sie gar nicht sehen. Das Ganze ist hier übrigens eine Tatsachenbeschreibung. Er sagt hier nicht, das soll so sein. Er spricht hier zu Gläubigen und sagt damit, ich weiß, dass es so ist. Und was heißt es, Jesus Christus zu lieben? Nun, die Schrift macht auch das klar. Der Jesus sagt, liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Und was sagt Petrus weiter? Er sagt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht. Und genau das ihr Lieben wird im Hebräerbrief als was beschrieben? Das ist, wie der Hebräerbrief Glauben definiert. Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube, ein Beharren auf dem, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ist es nichts Besonderes, was Petrus hier über die Christen in der Zerstreuung und Verfolgung beschreibt? Er beschreibt Christen. Er ruft es ihnen nochmal in Erinnerung. Ihr liebt, was ihr nicht seht, nämlich Christus. Ihr glaubt an jemanden, den ihr nicht seht, nämlich Christus. Ja, sie sahen sicherlich die Umstände. Vielleicht drängten sich die Anfechtungen schrill schillernden Neonfarben auf. Und sie waren vielleicht das Einzige, was sie noch sahen. Aber er erinnert sie an die Grundlage, dass sie überhaupt Christen waren. Sie liebten und glaubten Christus, ohne ihn zu sehen. Die Beschreibung eines Christen. Nun, das Ganze klingt an den Dreiklang an, den die Schrift immer und immer wieder benutzt. Glaube, Liebe, Hoffnung. Thessalonischer Brief sagt er, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühung in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Und da ging es auch um das Thema Ausharren. Ihr seht, wir finden dieses Prinzip an mehreren Stellen. Wir finden es immer und immer wieder in der Schrift. Es ist eine wichtige Eigenschaft, die den Christen charakterisiert. Glaube, Liebe und Hoffnung. Es ist eine Erinnerung an die maßgebliche Tatsache, die aus der Wiedergeburt resultiert. Sie, die Empfänger, waren auserwählt, gemäß der Vorsehung Gottes. Er hatte sie wiedergeboren. Zu was? Einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Christi aus den Toten. Diese lebendige Hoffnung konnten sie aber nicht sehen und doch glaubten sie daran. Auch wenn die Umstände sicherlich das Gegenteil behaupteten, Gott würde sie bewahren bis an das Ziel, zu dem Heil, was bereit war, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Alles das ist eine Erinnerung an Tatsachen, die gerade während Anfechtungen essentiell sind. Diese Tatsachen sind die Sauerstoffflaschen eines Christen in der luftleeren Zeit der Prüfung. Diese Wahrheiten sind der Brustpanzer und der Helm des Christen, der sich der Versuchung gegenüberstehen sieht. Es sind wichtige Erinnerungen, die das Denken über Gott und seinen herrlichen Plan wieder ins richtige Licht rücken. Und was wird hier besonders ins Licht gerückt? Schaut mal in den Vers 8 rein. Am Ende von Vers 8. Und über ihn werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Über ihn jubelt ihr, beziehungsweise über ihn werdet ihr jubeln. Kommt euch das irgendwo bekannt vor? Ja, genau. Das war der erste Vers, den wir uns angeschaut haben. Das ist das Ziel, das sie vor Augen haben sollten. Es ist die Wahrheit, die diese ganze Thematik der Anfechtung einklammert und festhält. Es ist das, was den Christen durch die herausfordernden Zeiten durchgehen lässt. Denn Gott in seiner großen Gnade erinnert sie an das, was noch kommt. Er erinnert sie an das, was noch bevorsteht und in einer kurzen Zeit da ist. Dann, wenn sie vom Glauben zum Schauen kommen werden. Der erste Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 2 sagt, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist es nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Dann werden wir sehen, wie er ist. Und die Freude, die dann entstehen wird, die ist für Petrus kaum beschreibbar. Fällt euch auf, dass er drei Worte hier hintereinander verwendet, die sich eigentlich gar nicht steigern lassen? Werdet ihr jubeln mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Die Freude und den Jubel, den er hier beschreibt, der ist so groß und unglaublich, dass Petrus keine Worte findet, um das irgendwie in unsere menschliche Sprache zu beschreiben. Und als ein Beispiel, um das noch deutlicher zu machen, ein Zitat aus 2. Korinther 4, Vers 8. Da schreibt Paulus, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und dann später, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichte Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Seht ihr das? Es ist fast genau das Gleiche. Es sind die gleichen Prinzipien. Paulus selbst in extremer Anfechtung in seinem Dienst für die Gemeinde. Er opfert sich für die Gemeinde auf. Er gab alles und wurde sogar noch angefeindet. Aber selbst er findet keine Worte für das, was noch kommen wird. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, den lieben, sagt die Schrift. Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe hat uns nicht nur auserwählt. Er hat uns nicht nur wiedergeboren. Er hat uns nicht nur eine lebendige Hoffnung gegeben. Er hat uns nicht nur ein Erbe versprochen. Er heiligt uns nicht nur. Er bringt uns nicht nur ans Ziel. Nein, er verspricht uns etwas, was wir uns kaum vorstellen können. Seine Liebe zu den Gläubigen fließt über und er rüstet sie für den Kampf aus, um bestehen zu können und das Endziel zu erreichen. Welches Endziel? Schaut in den Vers 9. Wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wann werden die Gläubigen über alle Maßen jubeln? Wenn sie das Endziel davontragen, die Errettung der Seelen. Oder wie der Philipperbrief sagt, dass derjenige, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird auf den Tag Christi. Dann, wenn sie vollendet sind. Alle Christen erwarten die Erlösung ihres Leibes und dann endlich ihn, den Herrn Jesus, von Angesicht zu Angesicht sehen zu können. Erinnerst du dich an den Mann, von dem ich am Anfang erzählt habe? Der Mann, der in seinem Dienst so Schwieriges durchgemacht hat? Dieser Mann hat einen Namen. Paulus. Paulus selbst schreibt von seinem harten Dienst und den vielen Anfechtungen. Und sie dienen als Illustration für das, was vielleicht die Empfänger dieses Briefes betroffen hat. Habt ihr euch irgendwann schon mal gefragt, wie um alles in der Welt hat Paulus überhaupt durchgehalten mit all diesen Anfechtungen, diesen harten Dingen, in denen er mit dem Dienst konfrontiert war? Nun, Paulus kannte das Ziel. Er wusste, dass er sich über das Ziel jubelnd freuen würde, wenn er ankommt. Und wir haben eben noch gelesen, dass genau dieser Paulus davon spricht, dass es schnell vorübergehend ist, weil wir nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen. Die Theologie, die Petrus hier den Geschwistern in der Zerstreuung vermittelt, war Paulus' Lebensversicherung. Die Auswirkungen hier und jetzt war klar, Freude. Nicht nur, dass der Jubel in der Zukunft klar war und dass Anfechtungen klar verstanden wurden, nein, die Trauer wurde zum Jubel, Freude mitten im Leid. Und im weiteren Verlauf des Petrusbriefes sehen wir das Gleiche immer und immer wieder. Dort wird zum Beispiel beschrieben, wie Christus litt, aber darauf die Herrlichkeiten folgten. Er, der Jesus Christus selbst, ist damit unser Vorläufer. Er ist das perfekte Beispiel. Er ist unser perfektes Vorbild. Der Jesus selbst hat für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen. Warum? Damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. Lieber Bruder, liebe Schwester, als Christ musst du gut vorbereitet sein auf Anfechtungen. Das Ziel ist wichtig, denn dadurch verstehst du, wie du Anfechtungen richtig einordnen kannst. Du verstehst das Warum, also was ist der Zweck der Anfechtung? Und es wird eine Auswirkung im Hier und Jetzt haben. Wenn du durch Anfechtungen gehst, dann erinnere dich an diese Wahrheiten und dann wirst du nicht im Strudel von Traurigkeit versinken. Gerade in den letzten Jahren und in der aktuellen Situation verstehen wir die Macht von Bildern. Alles das versucht uns gefangen zu nehmen, in einem endlosen Tunnel von Leid und Traurigkeit zu ziehen. Aber wenn du deinen Blick fest auf das Ziel von all dem richtest, dann wirst du jetzt schon mit Traurigkeit und trotzdem mit Freude durch Anfechtungen gehen. Du glaubst, obwohl du nicht siehst. Und aus diesem Grund wirst du dich nicht verstecken und sollst du dich nicht verstecken. Du sollst nicht klein beigeben. Du sollst dich nicht der Welt anpassen, weil er, Christus, es wert ist. Du sollst dein Leben in Heiligkeit führen, so wie er heilig ist. Und du wirst der Welt damit ein Dorn im Auge sein. Aber weil du das Ziel vor Augen hast, weißt du, dass alles auf dieses große Endziel zuläuft und du jubeln wirst. Und ich möchte enden mit den Worten unseres Retters, unseres Vorbildes, Jesus Christus, der selbst durch diese Leiden ging und in die Herrlichkeit eingegangen ist, aus Matthäus 5, die Verse 11 und 12. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jedes böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen. Ihr könnt gerne aufstehen und lasst uns zusammen beten. Unser großer Herr und Retter, Herr Jesus Christus, wir preisen dich für dein Wort. Danke, dass dein Wort uns für alles ausrüstet und dass du das perfekte Vorbild bist. Danke, dass wir aus deinem Wort lernen dürfen, wie Anfechtungen sind, was für einen Zweck Anfechtungen haben und wie wir im Hier und Jetzt damit umgehen sollen. Danke dafür, dass wir gerettet sind und dass wir jubeln werden. Und wir wollen dafür beten, lass uns das Ziel vor Augen bleiben. Damit wir in diesem Leben dich ehren mit unserem Verhalten und mit unserem Denken. Danke dafür, dass du uns sicher ans Ziel bringen wirst und dass wir dich dann von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wir preisen deinen Namen und erheben dich. Amen.
Du hast den Predigt-Podcast der Evangelischen Freikirche Leuchtturm gehört. Die komplette Predigtreihe findest du auf leuchtturm.info. Möchtest du diesen Dienst unterstützen? Danke für deine Großzügigkeit und für die Bereitschaft, unsere bibeltreue Arbeit zu fördern. Deine Spende hilft uns, Gottes Wahrheit weiterzugeben und Menschen im Glauben zu stärken und mit dem Evangelium zu erreichen. Die Evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Besuch uns gerne im Gottesdienst, jeden Sonntag ab 10:30 Uhr. Alle Infos dazu findest du auf leuchtturm.info.